So, rasante Rettung und stumme Stimmen. Ich darf euch heute eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Und zwar geht es um die sogenannte blutflüssige Frau. Diese Geschichte steht in Lukas 8, Vers, ich nehme ab 42b bis 48. Ich möchte euch zuerst, ich darf zappen, die Bühne ein bisschen nahe bringen. Was ich hier heute zeige, ist ein wunderbares Theaterstück eigentlich. Die Bühne, was ihr da seht, ist ein Bild vom See Genezareth. Da kommt Jesus gerade her über den See. Er hat dort auf der anderen Seite auch Wunder vollbracht und kommt jetzt wieder zurück. Wir sind im Galiläa im Jahr, Moment, ich muss das da schnell. So. In Galiläa im Jahr ungefähr 30 nach Christus. Was da rundherum gerade so passiert ist, die Römer, das große römische Reich, hat Israel sich einverleibt. Und was wir aber auch haben, ist eine große Prägung aus der griechischen Kultur. Und was wir auch haben, ist diese rabbinische Umgebung. Also das Rabbinertum, dieses Judentum zu dieser Zeit hat diese starke Prägung aus diesen eigentlich drei Kulturen, die so aufeinandertreffen an diesem Ort. Und das hat für unsere Geschichte ein, zwei relevante Auswirkungen, nämlich das erste, Zeugenaussagen von Frauen gelten nicht. Also wenn eine Frau ein Verbrechen beobachtet, kann sie nicht Zeugnis ablegen. Das nützt nichts. Sie kann sagen, ich habe es gesehen, aber vor Gericht hat das keinen Wert. Und allgemein ist die Gesellschaft klar männerdominiert. Heute haben wir da für mich zum Glück ein bisschen mehr ein Gleichgewicht, so dass eben alle Menschen wenigstens theoretisch gleichwertig sind, wenn auch nicht gleich. Auch so ein bisschen der Hintergrund, Jesus ist bereits bekannt, also die Menschen kennen ihn und er ist eine Sensation. Wo er hingeht, da geht das Volk hin. Und Jesus kommt eben über diesen See und es steht in der Geschichte, dass alle Menschen auf ihn warten, auf der anderen Seite. Dann darf ich euch die Personen vorstellen. Ich habe die auch gerade mitgebracht. Wir haben als erstes Jesus. Also mitgebracht, das ist nicht Jesus, sondern eine schlechte Zeichnung von ihm. Und ich habe ihn in den Kopf gestochen. So. Jesus, der ist ein Wundertäter mit Rockstar-Status. Eben, ich habe es schon gesagt, man kennt ihn, man geht dahin, wo er ist. Und sehr spannend ist, dass eben Jesus als gläubiger Jude dargestellt wird. Er trägt einen Mantel, wie er da üblich war im Judentum. Meist waren die so ein bisschen off-white. Und wichtiges Detail, Zipfel. Er hat Quasten, so Zipfel am Mantel, an der Mantelecke. Wir kommen darauf dann später noch ein bisschen zu sprechen. Also er ist ein gläubiger Jude, er geht in die Synagoge, er hält das Gesetz, soweit er, also er hält es und erklärt es auch. Und dann haben wir Petrus. Wo haben wir den? Der ist ein Jünger. Der ist ein Jünger, der ist dabei. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Er hat immer ein bisschen den Mund offen und sagt häufig Sachen, die gar nicht so clever sind. Aber er ist dabei und will auch dabei sein und hat Jesus lieb. Und das macht ihn zu einer spannenden Person. Dann haben wir eine ganz wichtige Größe. Und zwar die Menschenmenge, die da wartet, die habe ich schon gelocht. Und weil es so viele waren, machen wir gerade noch ein paar mehr hin. viele Menschen. Und dann haben wir dazu eine Frau. Sie ist unrein. Sie ist krank seit 12 Jahren. Jetzt noch mehr. Und sie versteckt sich. Sie ist still, sie ist erdrückt, sie hat eben keine Stimme im Volk. Und auch nicht in der Geschichte, wenn sie etwas sagt, ist nie, sie spricht und dann kommen Anführungszeichen und dann redet sie, sondern es sagt immer, sie erzählte das. Also diese Frau hat keine Stimme. Das sind die Personen, die da mitspielen in unserer Geschichte. Die Geschichte hat auch noch eine Rahmengeschichte, es sind eigentlich zwei Geschichten ineinander und zwar fängt das Ganze schon ein bisschen vorher an. Jesus kommt vom See Genezareth, das Volk wartet und jetzt kommt als erste Person, keine von denen hier, sondern eine Nebenfigur, der Jairus. Jairus ist ein Vater, der hat eine 12-jährige Tochter und diese 12-jährige Tochter ist schwer krank. Er ist auch ein Synagogenvorsteher. Und damit ist er ein angesehener Mann im Volk, also er hat was zu sagen und er kommt zu Jesus. Und dieser angesehene Mann wirft sich vor Jesus nieder, seine Tochter ist krank, er bittet um Hilfe. Also es ist ein Vater, der für seine Tochter um Hilfe bittet. Und Jesus muss nicht lange überredet werden, er geht mit und auch sehr lustig. Oder überhaupt lustig, die Menge geht mit. Und da kommt nachher fast ein schöner Vers, der auch ein bisschen zeigt, wie Lukas über viele Leute denkt. Lukas schreibt, die Menge erdrückte ihn fast. Die gleiche Geschichte steht auch im Markus-Evangelium. Markus ist ein bisschen weniger böse mit der Menge, die drücken einfach ein bisschen. Und Lukas schreibt, sie erdrückten ihn. Also es ist wirklich, dieses Verb braucht man eigentlich dann, wenn der Mensch nachher tot ist. Ist hier natürlich nicht der Fall. Also die Menge erdrückt ihn fast. Machen wir doch noch ein bisschen Druck. So, ich habe viel Menge mitgebracht. Die sind schräg. Die Menge geht mit und erdrückt ihn fast. Ganz kurz noch ein Querverweis, eben diese Geschichte, die ich jetzt gleich vorlese, ist die Frau mit den Blutungen. Die steht eben auch im Markus-Evangelium, der setzt ein bisschen andere Betonungen und sie steht bei Matthäus, dort steht einfach die Heilung der Frau. Und Lukas hat noch einen Einschub, Markus hat den auch, aber noch so ein bisschen anders betont, einfach falls ihr die Geschichte mal noch anderswo nachlesen wollt. Das wäre die Geschichte. Während er weiterging, erdrückten ihn die Leute beinahe. Und eine Frau, die seit 12 Jahren Blutungen und noch dazu den ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewendet hatte und die zu heilen nichts und niemand in der Lage war, trat von hinten herzu und berührte die Quaste seines Gewandes. Und sofort standen ihre Blutungen still. Und Jesus sprach, wer ist der, der mich angefasst hat? Weil aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Leute schließen dich ein und drängen dich. Jesus aber sagte, wer hat mich angefasst? Ich habe nämlich gemerkt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da sah die Frau, dass es nicht verborgen blieb, kam zitternd, warf sich vor ihm zu Boden und berichtete vor allem Volk, aus welchem Grund sie ihn angefasst hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Und dann geht die Rahmengeschichte weiter. In dem Moment, als er noch spricht, kommt jemand und sagt: Bemühe den Meister nicht weiter, deine Tochter ist gestorben, diese 12-jährige Jairus-Tochter ist gestorben. Und Jesus dreht sich um und sagt zu ihm noch einmal diese Worte: Fürchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie gesund. Er geht mit, er geht zum Haus und nimmt 3 Jünger mit hinein. Die Menge muss draußen warten, finde ich ein bisschen lustig. Und Jesus weckt das Mädchen auf. Das ist dann der Schluss dieser Rahmengeschichte. Also wir haben hier Wunder an Wunder. Hier heute fokussieren wir aber vor allem auf diese blutflüssige Frau, die Frau mit den Blutungen. Geschichten werden gerne in Szenen aufgeteilt. Ich habe sie mal in 4 Wunder aufgeteilt. Und ich möchte mit euch ein bisschen eintauchen in diesen Text. Zuerst das erste Wunder, also die erste Szene. Während er weiterging, erdrückten ihn die Leute beinahe. Das ist noch nicht das Wunder. Und eine Frau, die seit 12 Jahren Blutungen und noch dazu den ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewendet hatte und die zu heilen nichts und niemand in der Lage war. Das wäre mal der erste Teil des ersten Wunders. Wir schauen uns mal an, was es mit diesen Blutungen auf sich hat. Ist klar ein Frauenleiden, also vielleicht hatte sie irgendwelche Polypen oder irgendein Blutgefäß, das einfach nicht mehr verheilt ist oder oft gerne aufgeplatzt ist, sodass sie oft geblutet hat. Und nach dem Gesetz im Mose macht sie das unrein. Also das heißt kultisch unrein, das bedeutet, sie sollte nicht teilnehmen an Gottesdiensten oder so in der Art. Und was auch sehr wichtig ist und für sie wahrscheinlich zerstörerisch, durch Berührung macht sie auch andere unrein. Das steht im Gesetz des Mose. Also die Idee dahinter ist, habe ich den Eindruck nicht, dass man die Frauen in dieser Zeit einfach ausstößt, sondern die Idee ist, dass eben es ist eine Betonung der Reinheit Gottes, dass wir rein vor Gott stehen sollen. Aber es wurde natürlich dann schon so ausgelegt und wird zum Teil auch noch heute so ausgelegt, dass man die Frau in dieser Zeit gar nicht anfassen darf. Vielleicht war auch noch ein Schutz für die Frau drin, dass man sie in dieser Zeit auch einfach ein bisschen in Ruhe lassen soll. Also diese Unreinheit, diese Ausgestoßenheit, in eine Menge geht sie eigentlich nicht. Ist auch viel Scham drin und eben auch eine unberührbare, eine Ausgeschlossenheit aus dieser Gesellschaft. Also die Menge will sie nicht. Und dann haben wir die Ärzte, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt für Ärzte, wörtlich steht ihr ganzes Leben für Ärzte, aber es ist in dem Zusammenhang als Lebensunterhalt zu verstehen, aufgewendet. Ärzte damals, die funktionieren so, dass sie gar nicht so wahnsinnig daran interessiert sind, jemanden zu heilen, sondern eher daran vorauszusagen, wie sich diese Krankheit entwickeln wird. Also die Kunst des Arztseins ist, ich sage voraus, du wirst noch 2 Monate leben und wenn das dann stimmt, dann bist du ein guter Arzt. Heute wäre ja die Idee schon eher, dass man dann schauen würde, dass diese Person nicht nach 2 Monaten stirbt, sondern vielleicht gesund wird, wenn das irgendwie geht. Aber das war damals gar nicht so extrem das Ziel. Schön, wenn es passiert ist natürlich, aber nicht die hohe Kunst des Arztseins. Nichts und niemand kann ihr helfen. Im Griechischen ist dort eine doppelte Verneinung, also man sagt zweimal, nichts und überhaupt nichts und wirklich nicht kann ihr geholfen werden. Und wenn man das macht auf Griechisch, ist das eigentlich ähnlich wie bei uns. Nüt und niemand, nichts und niemand kann ihr helfen. Das ist eine Betonung, sie ist wirklich arm dran. Gesundheit. Und schon vorher gesagt, als Frau ist sie sowieso nicht fähig zum Zeugnis. Das ist ein kulturelles Ding, das steht so nicht im Gesetz. Es geht dann weiter, die Frau eben, die seit 12 Jahren Blutungen hatte, tritt von hinten, Scham von hinten, herzu und berührt, ohne dass es irgendwer merkt, die Quaste seines Gewandes und sofort stehen ihre Blutungen still. Sie tritt von hinten heran und nicht von vorne. Sie kommt nicht öffentlich. Sie schleicht sich durch die Menge, die ihn fast zerdrückt, und fasst an sein Gewand. Sie fasst diese Quaste an, zu der kommen wir dann gleich noch. Und das große Wunder dieser Geschichte, sie ist sofort ist sie gesund. Matthäus begnügt sich mit diesem Wunder und dann dem Abschlusswort, das Jesus zu dieser Frau sagt, und er zeichnet damit auch schon ein schönes Bild. Die Frau geht zu Jesus, fasst ihn an und wird gesund. Jesus ist der, der sie heilt. Damit wir das mit dieser Quaste noch ein bisschen besser verstehen, möchte ich da kurz erklären, was damit gemeint ist. Das geht auch zurück auf das Gesetz von Mose. Im Griechischen steht da das Wort kraspedu. Das kann man übersetzen mit Saum, aber eben auch mit Quaste oder tzitzitzitzijot wäre das hebräische Wort dazu. Das Bild hier links ist ein moderner jüdischer Gebetsmantel und ihr seht diese Zipfel, die da dran sind, die sind heute sehr lang, weil der vor allem dann auch in kultischen Situationen gebraucht wird. Also wenn man gemeinsam anbetet, wickeln sie sich diesen Mantel oder legen sie diesen Mantel um und sie gehen nicht mit dem aufs Feld. Damals war es einfach so ein normaler Mantel, er hat den gebraucht am Tag, damit er nicht ganz so kalt hatte, und er brauchte ihn zum Beten und in der Nacht brauchte er ihn als Decke. Und deswegen waren diese Zipfel, diese Quasten waren sicher nicht so lang, es war wahrscheinlich eher sowas in dieser Art. Meist einfach Wolle, ungefärbte Wolle, mit aber einem Faden drin, mit Purpur oder einfach so einer Schnecke blau oder violett gefärbt. Das war ungefähr, wie das ausgesehen hat, und sicher nicht ganz authentisch, auch weil das Material nicht Wolle ist. Man kann es auch mit Saum übersetzen, Luther hat mit Saum übersetzt, aber im Zusammenhang und auch weil es so betont ist, kann man davon ausgehen, dass es eben diese Quaste gemeint ist und nicht einfach nur der Saum, der Rand. Und die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die braucht im 4. Mose, wo diese Stelle eben ist mit diesen Zotten, braucht sie das gleiche Wort, also auch kraspedu. Das ist ein Querverweis auf das. Deswegen ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung Quaste und nicht Saum. 4. Mose 15 steht das, da steht, die Israeliten sollen sich eben solche Quasten an den Mantelecken befestigen. Und zwar ist der eine Zweck, damit sie sich an Gottes Gebote erinnern, also es ist ein erinnere dich dran, so ein Knoten im Taschentuch hat man manchmal auch gemacht, erinnere dich an Gottes Gebote und halte Gottes Gebote. Und dann kommt ein Grund, warum sie das machen sollen. Und das ist der wichtige Punkt, damit das Volk seinem Gott heilig sein soll. Heilig sein soll, damit sie Gott gehören sollen, damit sie rein sein sollen. Also das ist die Erinnerung dran, dass Gottes Gebot, dass zu Gott gehören, Gottes Gebot halten, eben Gott heilig sein bedeutet, dass man zu Gott gehört. Also diese Quaste ist mehr als einfach nur ein Modeaccessoire. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir Gottes Gebote halten sollen oder dass das Volk Gottes seine Gebote halten soll, damit sie zu Gott gehören und eben ihm heilig sind, kultisch rein, nicht unrein, sondern rein. Diese Frau greift also an diese Quaste und das ist, zeigt uns, dass sie Hoffnung hat auf genau diese Heiligkeit, dass diese Reinigung, die sie sich sucht, die sucht sie sich bei Gott, bei Gottes Gebot. Sie greift an die Quaste, der Griff an die Quaste. Und ein sehr schönes Detail hier finde ich, sie greift an diese Quaste und durch Berührung würde sie Jesus ja unrein machen. Aber sie macht nicht Jesus unrein, sondern Jesus macht sie rein. Jesus heiligt sie, heilt sie. Also diese Berührung hat nicht dazu geführt, dass Jesus unrein wird, sondern dass die Frau rein wird. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Detail, dass die reinmachende Kraft von Jesus stärker ist als die unreinmachende Kraft von ihrem Blut. Das wäre das erste Wunder. Das zweite Wunder, Jesus sprach, wer ist der, der mich angefasst hat? Weil aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Leute schließen dich ein und drängen dich. Auch da zwei Verben, die sehr stark zeigen, wie diese Menge ein bisschen mühsam ist. Jesus sagt aber, wer hat mich angefasst? Ich habe nämlich gemerkt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Die erste Frage, wer ist der, der mich angefasst hat, ist eigentlich, Griechisch ist ein bisschen mühsam in der Formulierung, eigentlich wäre das wörtlich, wer ist die mich angefasst habende Person? Es ist ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich es etwas einfacher ausgedrückt. Das ist die erste Frage, die Menge streitet das ab. Lustig eigentlich, weil wenn sie ihn ja so bedrängen, also irgendwer von denen hat ihn ganz sicher angefasst in diesen 5 Sekunden. Sie streiten das ab, wir waren es nicht. Und Petrus, clever wie er ist, sagt dann, spinnst du? Die Menge drängt dich, die fassen dich ja alle an. Und dann fragt Jesus, wer hat mich angefasst? Und er fragt gerade heraus mit diesen Worten und das ist eine Betonung drin. Zuerst ist so, wer ist die mich angefasst habende Person? Und dann, wer hat mich angefasst? Und da wird eines klar. Er will diese Bühne freimachen. Wer hat mich angefasst? Da ist nicht so wichtig, wer ihn drängt. Es ist nicht so wichtig, wer da sonst noch alles rumlungert, sondern er will jetzt wissen, was da passiert ist. So, all die anderen sollen mal in den Hintergrund, mal ein bisschen zur Seite, mal Platz machen, dass diese Frau eben Platz hat. Und da sehe ich ein weiteres Wunder. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, oder auch das zweite und das dritte Mal, fand ich diese Textstelle immer ein bisschen komisch. Wieso fragt er das? Warum fragt er? Wer hat mich angefasst? Warum fragt er es zweimal? Er fragt das mit einer Betonung. Er macht eine Bühne frei. Er schiebt diese Leute zur Seite. Die stören mich gerade noch, die sind noch zu dick drin. Jesus macht Raum für das Zeugnis dieser Frau. Er macht Platz, damit mal alle ruhig sein sollen und zuhören sollen, was die spricht. Und das ist für mich ein zweites Wunder. Er gibt dieser Person, die keine Stimme hat, eine Stimme. Er sagt, und jetzt sprichst du. Auch noch ein schönes Detail, er sagt, die Kraft ist von mir ausgegangen. Die Kraft geht nicht von dieser Quaste aus, das ist ein Symbol, sondern die Kraft geht von Jesus aus. Jesus ist der, der heilt, nicht die Quaste. Auch ein schönes Detail. Also Jesus, das ist das zweite Wunder, macht Raum für das Zeugnis von dieser Person, die gar nicht Zeugnis geben dürfte, die in dieser Kultur nicht gehört werden will. Das dritte Wunder, da sah die Frau, dass es nicht verborgen blieb, sie kam zitternd und warf sich vor ihm zu Boden. Die Stumme spricht plötzlich. Die Frau merkt, dass es nicht geheim bleiben kann. Sie will im Verborgenen geheilt werden, sie will das einfach ruhig möglichst, dass niemand es merkt und dann die Reinigungszeit einhalten, eine Woche vorbei beim Hohepriester und sich absegnen lassen und dann langsam wieder einsteigen. Für Jesus ist das nicht genug. Jesus will, dass sie eine Tochter wird. Sie merkt, dass es nicht geheim bleibt und sie zittert, sie kommt. Sie hat Angst, aber vielleicht hat sie auch Ehrfurcht vor Gott. Sie zittert und auch ein schönes Detail, sie fällt vor Jesus nieder, wie Jairus. Diese beiden Geschichten haben ein paar Parallelen, die noch so interessant sind. Jairus wirft sich vor Jesus nieder und sucht Heilung. Sie ist schon geheilt und sie wirft sich vor Jesus nieder. Es ist ein Zeichen, dass sie ihm die Ehre gibt. Und dann spricht sie. Sie berichtet vor allem Volk, aus welchem Grund sie ihn angefasst hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Sie gesteht vor allem Volk. Also das Volk muss zur Seite treten, aber es ist noch da. Jetzt ist es Publikum und jetzt muss es zuhören. Sie sagt vor allem Volk, was passiert ist. Die Frau gibt Zeugnis. Und sie sagt eben nicht einfach nur, ich bin geheilt worden, sondern sie sagt auch, aus welchem Grund. Diese Frau gesteht, dass sie Blutungen hatte, dass sie unrein ist und eigentlich all die Leute, durch die sie sich hindurchgeschwommen hat, damit auch unrein wären. Aber sie sagt das. Die Scham spielt keine Rolle mehr. Sie sagt es vor allen Leuten, ich hatte Blutungen. Und das Wunder, das sie erlebt hat, ist größer als diese Scham. Und das finde ich eben auch ein großes Wunder. Mit der Frau ist nicht nur körperlich etwas passiert, sondern auch in ihrem Herzen. Dass die Scham über dem, was ihr passiert ist, die Scham über der Krankheit oder über was auch immer für Wunden sie trägt, dass die keine Rolle mehr spielt. Dass in Jesu Gegenwart das eben Platz hat. Und dann sagt sie auch, wie sie sofort, das ist zweimal betont, sofort. Zack. Sofort geheilt. Also sie ist körperlich gerettet, aber ihr merkt jetzt schon, da ist mehr als nur diese körperliche Rettung. Das vierte Wunder sehe ich in dieser Abschlussszene oder in dem Abschlusswunder eben. Jesus gibt dieser Frau Würde. Jesus spricht zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Sie muss nicht mehr gebückt und verschämt umhergehen, sondern sie steht, sie ist wieder aufrecht, sie hat Würde bekommen. Jesus spricht, und das ist in direkter Rede geschrieben, wirklich schön, Jesus hat die wichtigste Stimme in dieser Geschichte. Jesus spricht, er sagt, Tochter, sie hat keinen Vater vorher, der sich für sie einsetzt. Jairus geht und kämpft für seine Tochter und erlebt ja auch ein Wunder. Sie hat keinen Vater und Jesus nennt sie Tochter. Jesus ist der Vater, der sich für sie einsetzt. Und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Da ist auch spannend, wenn wir hier, ich gehe nochmal schnell ein bisschen zurück, sofort geheilt worden. Dort ist das Wort heilen drin, also heilen mehr so mit ein bisschen dem Aspekt gesund werden, also körperliche Heilung. Wird aber oft auch für die Seele verwendet, also beide Worte heilen und retten können heißen, dass man gesund wird am Körper, aber sie können eben auch heißen, dass man gesund wird im Herzen. Also diese körperliche Rettung. Und da hinten ist nachher das Wort retten. Dein Glaube hat dich gerettet. Und in dieser Geschichte sehen wir das ganz eindrücklich, wie dieses Heilen und Retten eben eng miteinander verknüpft sind. Jesus ist der, der heilt und auch heilig macht. Jesus ist die Quaste. Jesus ist der, der uns daran erinnert, dass wir Gottes zu Gott gehören, dass wir Gottes Gebote halten sollen. Und er ist der, der macht, dass wir zu Gott gehören und Gott heilig sind. Jesus ist die heilmachende Kraft. Er ist eine Quaste. Schön ist auch, dass er 2 Sekunden später den gleichen Satz zu Jairus sagt. Also auch zu ihr sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Und zu Jairus sagt er, glaube nur, dann wird sie gerettet. Dazu möchte ich noch etwas anmerken. Manchmal heilt Gott nicht so schnell. Auch mich nicht, auch Paulus nicht, kann man lesen in einem seiner Briefe. Das ist nicht ein Automat, wenn wir ihn anfassen, können wir ja haptisch gar nicht, aber dass man dann sofort gesund wird. Er heilt zu seinem Zeitpunkt. Was er macht, ist unsere Herzen heilen, nach und nach, wenn wir immer wieder zu ihm gehen, im übertragenen Sinn diese Quaste anfassen. Das möchte ich hier noch ergänzen. Und dann sagt er zu ihr, geh in Frieden. Diese Wunder mal schnell noch einmal im Überblick. Das Wunder 1, Jesus rettet die Frau mit den Blutungen mehrfach. Er rettet sie nicht nur körperlich, sondern eben auch ihr Herz. Er heilt sie, ihren Körper, er nimmt sie an, er schaut, er sagt Tochter zu ihr und er gibt ihr Würde. Und was er ihr eben auch gibt, ist der Raum zurück in der Gesellschaft. Die Gesellschaft sieht schon, sie ist wieder rein, man darf sie wieder, das tönt jetzt falsch, man darf sie wieder anfassen. Man darf wieder mit ihr verkehren. Wenn sie einem anfasst, ist man nicht unrein deswegen. Also er gibt ihr nicht nur die Gesundheit zurück, sondern auch ihren Platz in der Gesellschaft, dass sie wieder Teil ist dieser Gruppe von Menschen. Und er nimmt sie in seine Familie auf, Tochter. Er rettet sie mehrfach. Was er auch macht, ist eben, dass er dieser Stummen eine Stimme gibt. Und das ist erstens ein Zeichen für diese Frau. Und da möchte ich jetzt wegkommen vom Frau-Mann-Bild und einfach mal sagen, es ist ein Zeichen für diesen Menschen. Du hast eine Stimme und mit dieser Stimme darfst du sagen, was Gott dir Gutes getan hat. Und er gibt auch ein Zeichen dem Volk. Diese Person hat eine Stimme und mit dieser Stimme darf diese Person sagen, was Gott ihr Gutes getan hat. Das dritte Wunder, sie sagt das auch tatsächlich, sie gibt Zeugnis, sie hat Angst, aber sie hat eben dann plötzlich mehr Ehrfurcht als Angst. Sie sagt, dass sie geblutet hat. Die Angst ist gewichen. Die Scham spielt keine Rolle mehr. Das ist das dritte Wunder. Und das vierte Wunder ist, dass Jesus diese vaterlose Person aufnimmt. Er nennt sie Tochter und er sagt zu ihr, geh in Frieden. Ich sehe in dieser Geschichte sehr viele schöne Details, aber ich sehe auch Aufrufe an uns, an mich hier heute. Was hat jetzt diese Geschichte mit mir, mit euch zu tun? Dieser Griff an die Quaste zeigt, dass diese Frau Jesus vertraut. Und das darf auch uns, darf auch mir Mut geben. Ich will Jesus vertrauen, dass er mich heilt zu seinem Zeitpunkt, dann, wenn er es für richtig hält. Und ich darf sicher sein, ihr dürft sicher sein, dass Jesus uns in seine Familie aufnimmt und Jesus gibt auch uns Würde. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen da stehen in dieser Gemeinschaft. Ein Aufruf, den ich sehe in dieser Geschichte ist, wenn ich mal Teil von dieser Menge bin, wo gibt es stimmlose Personen in meiner Umgebung? Wo gibt es Vaterlose, vielleicht nicht richtig Vaterlose, aber solche, die eben niemanden haben, der oder die sich für sie einsetzt? Wo gibt es solche Menschen bei uns? Jesus möchte diesen Menschen eine Stimme geben. Höre ich diese Menschen? eine Schülerin, die sehr still ist in der hintersten Reihe und die nie ein Wort sagt und die vielleicht mal einen Satz sagt, der gar nichts mit Chemie zu tun hat, was ich sie unterrichte, sondern vielleicht möchte sie mir etwas erzählen oder vielleicht möchte sie einfach auch gehört werden als Person, wahrgenommen werden. Mache ich Platz, damit sie mal schwatzen kann? Mache ich mal ich habe ein recht großes Mundwerk, mache ich das mal zu, dass ich höre, was stillere Menschen sagen wollen? Ich nicht immer, aber ich möchte. Und ich möchte in dieser Geschichte genau das lernen, dass ich diesen Menschen Platz machen möchte, dass auch sie sprechen können. Ich möchte aber auch aus der Perspektive dieser Frau schauen, wo bin ich stimm- und vaterlos, wo habe ich niemanden, der oder die sich für mich einsetzt, wo hemmt mich etwas, wo ist Scham, die mich zurückhält, Scham und Angst, die mich zurückhält, welche Blutung, vielleicht eine richtige und vielleicht auch eine im übertragenen Sinne. Was für Verletzungen an Herz und an Leib trage ich herum? Ich möchte diese Verletzungen, diese Scham zu Jesus tragen. Und ich möchte ihn anfassen und mein Vertrauen ihm bringen, weil er mich heilt zu seinem Zeitpunkt. Vielleicht auch eine Frage noch. Welches Wunder könnte ich mit anderen Menschen teilen? Zum Beispiel an einem Mosaikgottesdienst. Was habe ich mit Jesus erlebt, wo Jesus mir Würde gegeben hat, wo Jesus mich zu seinem Kind gemacht hat, dass ich das teilen könnte mit den Menschen um mich herum? Ich möchte euch Mut machen, dass ihr Jesus dieses Vertrauen entgegenbringt, dass ihr Raum macht für die, die still sind um euch herum, die etwas zu sagen haben und keinen Platz haben, dass ihr sie seht und ihnen Raum gebt. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr selbst eure Stimme erhebt. Jesus möchte, dass ihr sprecht. Jesus möchte, dass ihr auch bei ihm steht in dieser Familie. Muss nicht jeder vorne herausposaunen, alles, aber Jesus möchte, dass jede Person ihren Platz hat und ihre Würde hat. Das ist die Botschaft, die Jesus in dieser Geschichte uns mitgibt. Lest doch diese Fragen noch einmal durch, überlegt, ob es da in eurem Leben etwas gibt, was ihr vielleicht anpacken wollt. Gebt euch 30 Sekunden und dann bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der heilt, nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, dass wir zu dir kommen mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, was uns plagt. Dass du uns heilen kannst, ganz. Danke, dass du uns Würde gibst. Gib uns auch offene Augen und Ohren für die Menschen um uns herum, dass wir sie hören können, dass wir Raum machen können für sie. Und gib uns den Mut, dass wir auch die Botschaft, die wir zu sagen haben, weitergeben können. Mit Worten, aber auch mit Taten. Danke, dass du hier bist, dass du uns liebst und dass du uns als Vorbild vorausgehst. Danke. Amen.